Ferien, Urlaub sind was Schönes. Wohl dem, der das so genießen konnte, wie wir in den letzten Wochen. Erholung, Stille, Entschleunigung. Susanne sagte vor dem Urlaub: Lothar, schreib dir mal an die Predigt am Anfang, langsam atmen. War in den letzten Wochen kein Problem. Heute auch noch nicht. Schön. Urlaub, aber auch Zeit, um über Wesentliches nachzudenken. Auch ein bisschen mehr Zeit, noch einen zweiten Gedanken, um mit sich selbst oder mit Gott in einen Dialog zu treten. So ähnlich wie bei dem Predigtext für heute. Danke, Britta, dass du in deinem Programm es geschafft hast, alttestamentliche Brotworte mit den neutestamentlichen Ich-Bin-Worten in den Liedern in Korrespondenz zu bringen. Ich möchte an der Stelle ansetzen. Johannes 6, 30 bis 35, da sprachen sie zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, Psalm 78, Vers 24, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wie gesagt, wir haben immer noch Ferienzeit. In Hessen noch 2 Wochen. Und da hat es mich gefreut, dass ein Kollege aus der ACK, ein Katholik aus Frankfurt, uns als Delegierten, als Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen und Pastoren der unterschiedlichsten Denominationen einen Brief aus dem Urlaub geschrieben hat. Habe ich auch noch nicht erlebt. Und den habe ich mal, damit ich es besser lesen kann, nochmal abgetippt und den möchte ich euch mal vorlesen. Er schreibt: Vor 10 Jahren war ich schon einmal an diesem Ort. Wie viel ist doch seitdem geschehen? So manches alte Haus abgerissen und durch ein neues ersetzt. Der alte Ziegenhirt, der täglich mit der Herde der Dorfgemeinschaft hinauszog, ist längst gestorben. Wo einmal die Kühe frei grasten, steht ein Hotel mit 100 Betten. Alles ist anders geworden. Moderner, gefälliger für die Nasen und Augen von uns Touristen. Aber auch weniger ursprünglich und irgendwie nicht mehr so liebenswert, nicht mehr so idyllisch. Aber ich will nicht klagen. Das wäre auch sicher unangemessen, denn für viele Menschen in diesem Gebirgsdorf ist das Leben jetzt wirklich leichter geworden. Sie wohnen schöner, Doppelverglasung, Zentralheizung, Einkünfte durch Urlaubsgäste, die kleine Viehwirtschaft lässt sich mit Maschinen nun nebenher betreiben. Der Pfarrer des Ortes beklagt sich allerdings über schwindende Kirchlichkeit. Die Gottesdienste wären längst nicht mehr so gut besucht wie früher. Ob da ein Zusammenhang mit dem Wohlstand im Dorf besteht, schreibt mein Kollege. Warum ich darüber schreibe, weil man nur so meine Überraschung begreifen kann, als mir bei einer Wanderung vor Tagen doch noch einmal das frühere karge Leben begegnet ist. Das war in einem bildromantischen Gebirgstal, gut 1500 Meter hoch gelegen. Da lebt ein Senner von etwa 60 Jahren zusammen mit seiner Frau. Was für ein Haus, das die beiden da bewohnen. Aber Haus ist eigentlich der falsche Ausdruck. Hütte oder Karte wäre besser. Ich war drin in dieser Behausung. Da stehen ein alter Bauernofen, ein Tisch, 4 Stühle, eine Truhe und ein Regal. Und es gibt eine Tür, die in die Schlafkammer führt. Alles ohne Heizung und es wird nachts da oben empfindlich kalt. In dieser Hütte leben die beiden für ein halbes Jahr, versorgen in dieser Zeit das Vieh der Bauern in den Dörfern unten und haben dann dafür, wie sie mir erzählten, im Winter eine Bleibe bei einem der Viehbesitzer mit freier Kost. Bis es dann im nächsten Frühjahr wieder hinaufgeht in die Sommerwohnung, wie sie das nennen. Einen Fernseher habe ich in der Hütte nicht gesehen, nicht einmal eine Wasserstelle. Dafür gab es 50 Meter vom Haus entfernt einen Brunnen mit kaltem, klarem Bergwasser. Gesehen habe ich aber ein Kruzifix über dem Esstisch und dass es mit frischen Blumen geschmückt war. Und gesehen habe ich auch noch die alte zerlesene Bibel im Regal. Und gehört habe ich von den beiden, dass sie sich zweimal pro Woche zur Abendmesse auf den Weg machen, rund 10 Kilometer hinunter ins Dorf und wieder rauf. Muss ich noch erwähnen, dass sie zu Fuß gehen? Soweit der Brief meines katholischen Kollegen aus Frankfurt. Wir haben vorhin das Wort Jesu gehört: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Versteht ihr, warum ich eben diesen Urlaubsbrief vorgelesen habe? Mal ganz deutlich gesprochen und jetzt ohne Schelte. Ihr wisst, ich spreche ja immer zuallererst zu mir selber, bevor ich es traue, euch die Leviten zu lesen. Wir haben zu viel. Wir sind schon so satt. Auch zu viel Brot. Was sind wir stolz? Neulich noch so eine Dokumentation, wie viele Brotsorten wir Deutschen haben. Stolz über diese Massenfabrikgeschichten. Welcher Bäcker backt noch selbst? Ihr müsst die schon fragen. Ich meine nicht die Supermarktdinger, sondern schon die Bäcker. Selbst die lassen sich doch inzwischen schon meist beliefern. Klar, ich stehe auch nicht gerne morgens um 4 auf, um Teig anzurühren. Wir haben auch zu viel Brot. Klar, Jesus spricht von einem anderen Brot, vom wahren Brot, das vom Himmel kommt. Aber ist da wirklich kein Zusammenhang? Warum gehen, der Brief war echt, also kein Fake, warum gehen die Menschen aus dem Gebirgsdorf nicht mehr so in die Kirche wie früher? Und warum bedeutet auch in den Städten sogenannten eingetragenen Christen, wie man sie in den Einwohnermeldeämtern noch nachlesen kann, ob man evangelisch oder katholisch ist, das Finanzamt muss ja wissen, wo ist die Kirchensteuer und so weiter, warum ist mindestens der Hälfte von denen auch nicht mehr eigentlich wirklich wichtig, was Kirche und Glaube ist oder ihnen bieten kann? Das soll alles nichts zu tun haben mit Luxus, mit Bequemlichkeit, mit all dem Kram, den wir haben. Ja, ich weiß, das sind immer so blöde Predigten. Ich habe mich als Kind und Jugendlicher, Teenager und so weiter immer schon drüber aufgeregt, wenn so diese Schublade wieder geöffnet wurde, so mit Blick auf die Bergpredigt oder mit Franz von Assisi. Wir müssen mal wieder bescheidener werden und demütiger und weniger ist mehr. Und bla, das meine ich nicht. Das meine ich echt nicht. Ich meine, Jesus spricht hier mit einem Blick aufs Wesentliche. Darum sein Vergleichspunkt des Brotes. Brot neben Wasser, Grundnahrungsmittel. Darum geht es. Um Grundnahrungsmittel. Und nicht um nice to have. Denn ich wäre der Letzte, der undankbar dafür wäre, dass er ein ordentliches Auto hat und einen Fernseher und einen Computer. Also, hallo. Aber das ist nice to have. Das ist nicht Grundnahrungsmittel. Es ist wirklich so, als verstellten uns die Dinge, die wir haben und kaufen können, den Blick auf das, was Gott uns für das Leben anbietet. Brot vom Himmel. Geistliches Grundnahrungsmittel. Mein Vater hat, als ich schon noch klein war, und damit hörte er auch nicht auf, bis ich 50 wurde, immer gesagt, Lothar, du musst, waren das jetzt 36 oder 52 Mal auf Schwarzbrot kauen? Ich weiß es nicht mehr genau. Nehmen wir mal an, 36 Mal reicht pro Bissen. Erst wenn du merkst, es wird süß, wenn die Stärke sich mit deinem Speichel vermengt, dann darfst du schlucken. Dann freut sich dein Magen und dein Darm, weil du die Nahrung gut vorbereitet hast. Grundnahrungsmittel. Nice to have ist mein Lieblingsbrötchen. Natürlich Weizenmehl, 400er. Und nach 20 Sekunden ist es weg. Sieht man, gell? Scherz beiseite. Ich bin allerdings überzeugt, dass uns die Sachen und der Luxus wohl den Blick verstellen, aber nicht den Hunger stillen können. Und ich glaube, das könnte eine Chance sein, so ein Text zu verändern, was uns im Grunde genommen doch nicht nur dick, sondern auch kaputt macht. Und jetzt rede ich nicht nur von Ernährung. Es geht dabei, bitteschön, wirklich nicht um Chance auf vollere Kirchen oder längere Gemeindemitgliedslisten. Davon haben gerade unsere Partnerkirchen genug. Das ist es nicht. Es geht um unsere, um deine und meine ganz persönliche Chance, das rechte, das wahre Leben zu finden und immer mal wieder Gelegenheit zu suchen, das Wesentliche vom Wichtigen zu unterscheiden. Nicht vom Unwichtigen. Ich glaube nicht, dass wir in unserem Leben, wenn wir nur einigermaßen sortiert denken und handeln, sehr viel Unwichtiges haben. Also wenn du das hast, mach einen Haken dran, tu es weg. Aber ich glaube, wir haben inzwischen ein Luxusproblem. Wir müssen uns nämlich zwischen Wesentlichem und Wichtigem unterscheiden und entscheiden. Familie, Beruf, Gemeinde, das sind doch alles keine Kinkerlitzchen. Und trotzdem ist da manchmal die spannende Frage, was ist jetzt dran? Ich kann nicht alles gleichzeitig und mein Tag hat nur 24 Stunden. Brot des Lebens. Wie kommt man da raus? Wie findet man zu diesem Brot oder zu dem, was er danach ja sagt, was den wirklichen Durst stillt? Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen billig an, aber mir fällt wirklich nichts Besseres ein. Und es könnte ein nicht unwichtiger Anfang sein. Man muss dieses Dilemma mal wahrnehmen. Wirklich mal erkennen und nicht gleich wieder mangels Zeit zur Seite tun. Sondern tatsächlich mal darüber nachdenken. Und wenn es zum 100. Mal ist, dafür ist zum Beispiel Urlaub ausgezeichnet. Endloser Strand, kein Handyempfang, denken, durchatmen, genießen und Gott spricht. Verlasst euch drauf. Denn wir bewegen uns, und da benutze ich dieses Wort wirklich mal gerne, in einem Teufelskreis, der so aussieht: Du bekommst, was du dir gewünscht hast und bleibst doch hungrig. Kennt ihr dieses Feeling? Ihr habt euch mal was vorgenommen, was nicht so gerade aus der Portokasse zu bezahlen ist. Auto, Couchgarnitur, Flatscreen, keine Ahnung. Sucht euch was aus und dafür musstet ihr tatsächlich ein bisschen planen und kalkulieren, wie lange muss ich da warten, dass das aus meinem monatlichen Einkommen sich so summiert, dass ich mir das leisten kann. Als Familie oder als Privatperson. Und dann hat man das Ding und natürlich freut man sich drüber. Ja, sicher. Aber wie lange? Kennt ihr dieses Gefühl auch? Ganz, ganz schnell gewöhnt man sich auch an die schönsten Dinge. Selbst an die Dinge, die man sich nicht sofort hat leisten können. Du hast dir deinen Wunsch erfüllt und freust dich, aber der Hunger wird nicht gestillt. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, der wird keinen Hunger mehr haben und dessen Lebensdurst ist gestillt. Frage, wie kommt man zu diesem Jesus, der das sagt? Da sind zunächst mal erstens seine Worte, die wir uns nicht nur sagen lassen können, sondern die wir wirklich ganz persönlich nehmen dürfen. Nicht nur dieser Jesus Christus hat Gottes Liebe in die Welt gebracht. Nein. Dich liebt er so, dass er für dich auf die Erde gekommen ist, für dich leidet und stirbt. Nicht nur dieser Jesus hat gezeigt, dass Gott der Vater aller Menschen ist. Nein, dein Vater ist er. An dir liegt ihm so viel, dass er ohne dich nicht mehr sein will. Mit dir seine Ewigkeit verbringen möchte. Nicht nur dieser Jesus ist der Erstling unter allen Auferstandenen, 1. Korinther, sondern du sollst auferstehen, du sollst ewig bei Gott leben. Für dich hat er das alles getan. Und schließlich auch nicht nur, das darf man glauben und damit kann man leben, sondern du darfst das glauben und du kannst damit leben. Nimm es persönlich, was dir Jesu Worte zusprechen, und du wirst Erfahrungen damit machen, davon bin ich überzeugt. Nicht nur im Urlaub, zum Glück. Noch einmal, wie kommt man zu dem, der sich selbst das wahre Brot nennt? Als zweites eben durch unsere persönlichen Erfahrungen, wenn wir sie denn noch wahrnehmen, wenn wir darauf achten, wenn wir unsere Antennen noch auf Jesus Christus ausrichten. Dafür braucht man allerdings mal Zeit. Dazu muss man mal entschleunigen und durchschnauben, um mal zu gucken, wie mit einer Satellitenschüssel auf dem Dach nach einem Sturm, da muss man nochmal mit dem Messgerät hoch und nachjustieren, sonst gibt es nur Schnee auf dem Bildschirm. Das gibt es im Glauben auch. Da muss man nochmal nachjustieren, da muss man Jesus nochmal die Gelegenheit geben, das eigene Leben nachjustieren zu lassen. Wenn du erlebst, wie Gott dein Leben in die Hand nimmt, in guten und in schweren Zeiten, dann gibt es nämlich nichts mehr zu ersehnen und zu hetzen, dann hast du alles gewonnen, was wirklich wichtig ist. Dann bist du nämlich frei zum Guten, frei für deine Mitmenschen, frei für jede Tat der Liebe. Und wenn du dann fühlst, wie du hier und heute schon aus diesem manchmal doch so verkrampften, atemlosen Leben auferstehst, aus all der Not, aus all dieser Sorge und Angst zu kurz zu kommen, irgendwas Wichtiges zu versäumen, dich noch nicht richtig verwirklicht zu haben, dann ist dir auch der Glaube an ein Leben nach dem Tod überhaupt kein Problem mehr. Wie soll es denn anders sein, als dass ein Vater seine Kinder für immer lieben und bei sich haben möchte? Am Freitag habe ich an der Trauerfeier unseres Nachbarn teilgenommen, als wir im Urlaub waren, mit 41 Jahren, ganz plötzlich verstorben, ohne Ansage. Herzschmerzen, Krankenhaus, eine Stunde später tot. Und die Beerdigungsrednerin hat das richtig gut gemacht. Richtig feinfühlig, empathisch. Hört jetzt keine Überheblichkeit raus. Aber wer geübt ist im Glauben und zuhören kann, der hört heraus, was das Ende der Botschaft ist, wenn man sie zu Ende denkt. Steilere Sätze: Solange ihr euch an mich erinnert, bin ich nicht tot. Und was ist, wenn niemand mehr da ist, der sich an dich erinnert? Ich wünsche uns allen Unsterblichkeit hier auf Erden. Wie geht das? Die Frau hat trostvolle Worte gefunden. Die war gut. Die hat wirklich alles gegeben. Die war Profi. Und hat verstanden, wie es ist, wenn da eben viele atheistische Trauernde sitzen und der ein oder andere Christ. Am Schluss haben wir dann miteinander das Vaterunser gebetet. Wirklich alle bedient. Aber Brot des Lebens, das den Hunger stillt und den Durst, habe ich nicht gefunden. Gehen wir bitte zu dem, und das habe ich den Eltern des Verstorbenen auch gesagt, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Sprechen wir wie damals die Jünger zu dem Herrn, Herr, gib uns solches Brot. Ja, darum müssen wir ihn bitten, das wird nicht einfach vom Himmel geschmissen. Und erzählen wir auch unseren Mitmenschen davon, gerade denen, die ganz in unserer Nähe bei allem Kram und allen Sachen, die sie haben und noch haben wollen und auch haben sollen. Also mir geht es jetzt hier nicht um Askese, nee, das ist nicht Sinn der Sache. vor Hunger und Durst nach dem wirklichen, erfüllten Leben umkommen. Sagen wir ihnen, wer allein satt machen kann. Im Begegnungscafé, am Gartenzaun, im Großraumbüro, wo immer du dich ab morgen wieder bewegst. Denn Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.